Ja, dann willkommen zu dem zweiten Vortrag, der vergessene Auftrag. Ihr habt das schon gehört, die Eingangsverse aus Johannes 3 haben uns schon in Richtung gewiesen, wo es heute hingehen soll. Gerettet sein bringt Rettersinn, sagt man, aber es ist heute nicht mehr selbstverständlich. Es gibt viele Gemeinden und Einzelpersonen, Gemeinden bestehen ja aus Einzelpersonen, wo das beinahe keine Rolle mehr spielt, dass man ein Herz hat für die Verlorenen. Und das finde ich sehr tragisch, das finde ich sehr traurig und das ist eigentlich eine geistliche Katastrophe, weil das ist das, wozu wir noch hier sind auf dieser Erde. Der Herr hätte uns genauso nach der Bekehrung jeden Einzelnen gleich zu sich nehmen können. Aber er hat einen Wunsch, dass wir hier uns in die Spur begeben und dass wir sein Wort weitertragen, dass wir weitergeben, was wir selbst empfangen haben. Das ist ein Sinn, warum wir da sind. Mission und Evangelisation ist Anbetung Gottes, weil wir dort seinen Namen verbreiten und damit erhöhen. Ich lese uns am Anfang ein paar Sätze aus diesem Buch von Mark Cale, was du im Himmel nicht mehr tun kannst. Und damit möchte ich diesen Vortrag beginnen. Was wird in 300 Millionen Jahren das Einzige sein, was zählt? Ist es dann wichtig, wie viel Geld du verdient hast? Ist es dann wichtig, welches Auto du gefahren hast? Ist es dann wichtig, wer dieses Jahr die Fußballmeisterschaft und die Champions League gewonnen hat? Ist es dann wichtig, mit wem du ausgegangen bist? In 300 Millionen Jahren wird einzig und allein zählen, wer im Himmel und wer in der Hölle ist. Und wenn es das Einzige ist, was dann zählen wird, so sollte es jetzt eines unserer größten Anliegen sein. Meine, die Zahl 300 Millionen Jahre ist aus der Luft gegriffen. Man könnte auch sagen, 1000 Jahre. Was wird dann Bestand haben von dem, was ich auf dieser Erde gemacht habe? Jeden Tag sterben 150.000 Menschen auf dieser Erde. Jeden Tag. 150.000 Menschen verlassen das Diesseits und betreten das Jenseits. Ich habe es mal ausgerechnet, das sind 1,8 Menschen, sagt man einfach 2 Menschen pro Sekunde. Es sterben Menschen im Sekundentakt, kann man gar nicht sagen, sondern im halben Sekundentakt. Das ist wie zack, 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 und das Zack hört nicht auf. Also in dem Moment, wo ich euch das gerade gesagt habe, sind x Menschen schon wieder gestorben. Mit diesem Augenzwinkern weitere 5. Das ist ein Wahnsinn. Natürlich kommt noch mehr dazu, deswegen geht es auch Überbevölkerung hin. Also es werden mehr geboren als sterben. Aber der Aspekt, dass 150.000 sterben, sollte uns ganz arg zu denken geben, weil wer kommt von diesen 150.000 Menschen in den Himmel? Und wer fährt ins Totenreich, wer geht in die Hölle? Und wenn wir uns dann noch bewusst machen, dass der Herr uns diesen Auftrag gibt und dass wir in gewisser Weise, ich sag mal in gewisser Weise, vorsichtig ausgedrückt, indirekt Einfluss haben, ob der Mensch zur Hölle kommt, in die Hölle fährt oder den Himmel erreicht, dann macht uns das noch nachdenklicher. Ich meine, wir wissen alle, wir können niemanden bekehren. Wir können nicht rausgehen und können Menschen bekehren. Das heißt ja, wir müssten Zugang zum Herzen haben und das haben wir nicht. Den Zugang zum Herzen hat nur Gott selbst durch den Geist Gottes, der das Herz öffnen muss, der es vorbereiten muss. Und wenn es vorbereitet ist, dann ist es vorbereiteter Boden und dann kommen wir. Und wir streuen Samen. Und wenn Gott will, haben wir vorbereitete Herzen. Wenn nicht, haben wir keine vorbereiteten Herzen. Und das ist auch die Antwort darauf, warum der eine so reagiert, so ablehnend ist, der andere zornig wird, wenn er Gottes Wort hört. Das ist auch ein Thema wieder für heute Morgen. Oder warum der andere zumindest es annimmt, es mitnimmt, das, was wir geben, zu lesen und darüber nachdenkt. Und warum jemand anderes zum Gottesdienst kommt und sich danach bekehrt. Das sind alles verschiedene Stadien im Herzen eines Menschen, die wir vorfinden. Wir haben nicht den Zugang, aber Gott ja. Und er möchte uns dazu gebrauchen, dass sein Wort ins Herz der Menschen gesät wird. Er tut es dann, er nimmt uns als Werkzeug und nutzt unsere Schwachheit, nutzt unsere Begrenztheit und tut ein Wunder und im besten Fall bekommt ein Mensch neues Leben. Das ist unser Auftrag, den wir bekommen haben. Ich möchte 4 Bibelverse lesen. Matthäus 28, Vers 19. Ihr wisst, dass das der Missionsbefehl ist. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Der Vers 19 am Anfang ist wichtig. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie. Wir haben keinen Taufbefehl, wir haben einen Missionsbefehl. Und in diesem Vers wird uns gesagt, was wir tun sollen. Wir sollen das Evangelium verbreiten. Dann der zweite Vers, Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Schwerpunkt liegt auf dem ersten Teil. Er sprach zu ihnen. Damit können wir die Frage beantworten, wer soll das Evangelium verbreiten? Die Jünger und im erweiterten Sinn wir, du und ich. Dann haben wir Lukas 24, Vers 47. Und in seinem Namen, also in dem Namen des Herrn Jesus, soll Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden. Allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Und Apostelgeschichte 1, Vers 8 dazu. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. So, diese Verse geben uns Auskunft über vier Fragen. Ich habe schon zwei gesagt. Was soll getan werden? Antwort, es soll das Evangelium verbreitet werden. Wer soll es verbreiten? Die Jünger zuerst und alle anderen, die danach kommen. Auch wir sind damit gemeint. Wir sollen sein Zeugnis weitergeben. Und wann und wie lange? Bis der Herr wiederkommt. Wo? Jerusalem, Samaria und bis an die äußersten Ende. Das ist wie so ein, sag mal, so eine Reihenfolge. Das heißt, wir fangen dort an, wo wir sind, in unserem Ort, wo wir wohnen. Apostelgeschichte 1, Vers 8 war in Jerusalem, dort sollten sie anfangen. Das war ihr Anfangsfeld, um Zeugen Jesu zu sein. Und so haben auch wir ein Feld. Wir gehen nicht zuerst in die Mission, wir gehen nicht zuerst nach Übersee, sondern wir fangen dort an, wo wir wohnen. Weil wenn wir dort nicht anfangen, dann brauchen wir auch nicht weitergehen. Wir sollen dort, wo wir im Moment stehen, Zeugen sein. Dort sollen wir uns getrauen. Dort sollen wir den Herrn Jesus verkünden. Wenn wir diese Verse zusammennehmen, dann kommen wir zu dem Schluss, dass wir es nicht nur mit einem Auftrag zu tun haben, sondern mit einem Dauerauftrag. Mission und Evangelisation ist ein Dauerauftrag. Er gilt für jeden Christen zu jeder Zeit, an jedem Ort. Er ist nicht in die Beliebigkeit gestellt und er gilt, bis Jesus Christus wiederkommt. Und vielleicht stören wir uns manchmal an dem Wort Befehl. Wir lassen uns nicht gerne was befehlen, aber es ist in der Tat in der Befehlsform geschrieben, was der Herr macht, was der Herr hier sagt. Geht hin und mache zu Jüngern, das ist ein Befehl. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das uns merken, es ist nicht in unsere Beliebigkeit gestellt. Es geht nicht nach Lust und Laune, sondern es ist Befehlsverweigerung, wenn wir das nicht tun. So wichtig ist das. Wir denken an die 150.000. Wie viel sind jetzt schon wieder gestorben von vorhin bis jetzt? Wie viele werden in der nächsten Zeit um uns herum sterben? Vielleicht geht es euch manchmal so wie mir. Ich lese die Zeitung. Da kommen so zweimal die Woche kommen solche kostenlosen Wochenanzeiger und da stehen immer mehr Todesannoncen drin. Und manchmal erschrecke ich. Da ist ein Name drin, den ich kenne, aus meiner Nachbarschaft oder aus einem Nachbarort. Und dann erschrecke ich. Und ich war einmal so sehr erschrocken, kann ich euch sagen. Ich hatte mir vorgenommen, zu dieser Person gehst du hin. Und ich habe sie immer wieder gesehen auf der Straße in unserem Ort. Und habe dann gesagt, ach na, jetzt passt es gerade nicht und ich bin in Eile und das nächste Mal. Du siehst es ja fast jede Woche. Und das habe ich eine ganze Zeit so gemacht. Und dann las ich auf einmal von der Person die Todesanzeige. Und ich wusste, dass der Herr mich hier empfindlich treffen wollte. Und das hat er getan. Und ich möchte es nicht so weitermachen. Ich möchte es nicht versäumen. Wenn du Menschen siehst, die du kennst, wo du weißt, geh hin, dann geh hin. Es kann morgen zu spät sein. Es ist also ein Auftrag, der gilt bis der Herr kommt. Ich weiß nicht, wer von euch Wolfgang Dück kennt. Der ist schon lange beim Herrn. Aber er hat dieses Büchlein geschrieben, der große Auftrag. Nicht der vergessene Auftrag, aber der große Auftrag. Und ich möchte euch mal aus diesem Büchlein kurz was vorlesen. Gottes Befehl ist klar und deutlich. Er ist uns auch nicht zu unserer Wahl gestellt, sodass man hier nach Lust und Laune antworten könnte. Nein, hier geht es nicht um Lust. Es geht hier um den Befehl des Königs aller Könige. Und wenn das keine Phrase ist, dann hat das zur Folge, dass wir nur noch sagen können, hier bin ich, sende mich. Dann brauchen wir nicht mehr auf unsere Schwachheit und auf unsere Unfähigkeit zu sehen, weil wir vielleicht wie Mose eine schwere Zunge haben, wie Jeremia zu jung sind oder wie Jesaja unreine Lippen haben. Nein, das interessiert dann überhaupt nicht. In der Mission bist du und ich nicht interessant. In der Mission ist Gott interessant. Und wenn ich das Wort Interesse richtig übersetze, dann bedeutet das, ich bin mittendrin, dort wo Gott ist. Wenn Gott mittendrin ist in deinem Leben, dann kannst du ein Krüppel sein und eine Erweckung auslösen. Dann kannst du ein 13-jähriges Mädchen sein, wie Helen Cadbury, und Gott schafft durch dich ein weltweites Missionswerk, an welchem heute gestandene Männer teilnehmen. Und jetzt ist ein bisschen, ja, die Ausdrucksformen sind manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, schreibt er weiter. Nein, wenn Christus in deinem Leben ist, dann ist es nicht mehr wichtig, ob du einen Eierkopf oder ob du Plattfüße hast. Dann brauchst du nicht darauf zu schauen, wie schwach, wie alt und wie kümmerlich du bist. Welch ein Unsinn wäre es, wenn man verkrüppelte Hände hätte und sagt, jetzt kann ich nicht mehr beten. Der Mann hat ganz glasklar geredet. Der war auch im Knast erst gewesen. Hier wird es noch Zuchthaus genannt. Der war dermaßen straffällig und war im Gefängnis. Und dann ist er zum Glauben gekommen. Und so intensiv, wie er vorher war, war er danach im positiven Sinne. Und er ist rausgegangen und hat nicht aufgehört, überall, wo er war, Zeugnis von Christus zu geben. Wir schauen, was die Schrift sagt. In Sprüche 24, Vers 11, haben wir einen Vers, der es uns eiskalt den Rücken runtergehen lässt. In Sprüche 24, Vers 11 steht, rette die, die zum Tode geschleppt werden. Und die zur Schlachtung hinwanken, oh, halte sie zurück. Sprüche 24, 11. Wenn wir das auf unseren Auftrag anwenden, ist das äußerst nachdenklich. Die Ungläubigen, die werden zum Tode geschleppt. Hin zur Schlachtung wanken sie. Das ist ganz krass ausgedrückt. Aber letztendlich bringt es das auf den Punkt, denn es erwartet sie das Gericht am großen weißen Thron, wo es kein Entrinnen geben wird. Wo an jeder gerichtet wird nach seinen Taten. Und wo Christus sagen wird, hinweg mit euch in das ewige Feuer, ich habe euch nie gekannt. Und es ist ein ewiges Feuer. Es ist nicht, wie heute manche sagen, zeitlich begrenzt, dann werden sie ausgelöscht. Oder es gibt überhaupt keine Hölle und sie werden einfach nach dem Tod, existieren sie einfach nicht mehr, die Ungläubigen. Nur die Gläubigen kommen in den Himmel. Nein, die Hölle ist nach wie vor real. Sie existiert. Und die Ungläubigen steuern darauf hin, ob sie das wahrhaben wollen oder nicht. Die meisten sind einfach blind, sie merken es gar nicht, wie sie auf dem Weg ins Verderben unterwegs sind. Und da ist es unsere Aufgabe, sie zu warnen. Also was sollen wir tun? Ich fasse es zusammen mit einem Zitat von Wenz Hefner. Der hat gesagt, wir sind hier, um zu predigen, dass die Sünde schwarz, die Hölle heiß, das Gericht unausweichlich, die Ewigkeit lang und die Errettung aus Gnade ist. Dieses Zitat ist voll theologischer Schwergewichte. Es geht um Sünde, es geht um Hölle, es geht um Gericht, es geht um Ewigkeit und es geht um Gnade. Ausgenommen von Gnade werden die anderen Begriffe kaum noch verwendet, auch immer weniger unter den Christen. Das schleicht sich immer mehr ein, dass so Worte, die verabsolutieren, dass die gemieden werden. Dass man da lieber andere Begriffe findet, um sich so drumherum zu mogeln. Um ja irgendwie alle mit ins Boot reinzuholen. Um niemanden vor den Kopf zu stoßen. Aber das geht nicht. Das geht in vielen Bereichen der Schrift nicht und schon gar nicht im Bereich der Mission und Evangelisation. Da gibt es nur Schwarz und Weiß. Da gibt es nur gerettet und verloren. Da gibt es nur Himmel oder Hölle. Das ist ein Graus, wie versucht wird, Johannes 14, 6 umzudeuten in der heutigen Zeit. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Deutlicher geht es nicht. Deutlicher kann man es nicht sagen. Und dann noch aus dem Mund vom Herrn selbst. Und was alles versucht wird, dort herumzudoktern und es von der Gewichtigkeit her leichter zu machen, dass es doch für jeden annehmbar ist. Und das ist doch alles gar nicht so gemeint gewesen und er hat sich hier versprochen und da haben die Übersetzungen und so, da muss man gucken, was steht denn da und in welchem Zusammenhang historisch ist das gesagt worden. Und am Ende ist nichts mehr da. Am Ende steht da, jeder kommt zum Vater, egal durch wen. Und das können wir nicht machen. Das ist ein Kapitalverbrechen an der Heiligen Schrift. Nochmal, um auf das Zitat zurückzukommen. Wir sind also hier, nicht um nette Geschichten zu erzählen. Natürlich dürfen wir, sollen wir und müssen wir auch, wenn wir mit Menschen Kontakt haben, zunächst über die ganz normalen Dinge reden. Wir müssen ja Anknüpfungspunkte finden. Wir wollen Beziehungen aufbauen. Es ist von Fall zu Fall, dass wir unterschiedlich vorgehen. Manchmal können wir direkt sein, manchmal müssen wir erst versuchen, einen Anknüpfungspunkt zu finden. Manchmal können wir die Tür direkt öffnen, manchmal bleibt sie erstmal zu. Es kommt darauf an, in welchem Zusammenhang unsere Beziehungen laufen. Aber im Großen und Ganzen sind wir nicht dazu da, um nette Geschichten zu erzählen. Dazu ist die Lage viel zu ernst und die Zeit ist viel zu knapp. Und dazu gehen jeden Tag viel zu viele in die Ewigkeit ungerettet, verloren. Und müssen dann dem heiligen Gott gegenüberstehen und haben nichts in den Händen, haben nichts vorzuweisen. Das rettende Blut Jesu ist für sie nicht da, weil sie nicht an ihn geglaubt haben, weil sie ihm nicht nachgefolgt sind, weil sie ihn nicht als Retter und Herrn kannten in ihrem Leben. Und wie schlimm muss das sein, unversöhnt in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen? Das muss das Grausamste und das Schlimmste sein, wenn man stirbt. Und in dem Moment gehen einem die Augen auf und man merkt, ich bin verloren. Für alle Ewigkeit. Ich habe keine Chance mehr. Es ist vorbei. Für immer und ewig. Es muss das Schlimmste sein, was es gibt. Und deshalb sagt 2. Korinther 5, Vers 20 zu uns, wir sind Gesandte an Christi Statt. Man kann auch sagen, Stellvertretung für Christus. Das ist unsere Aufgabe. Stellvertretend für Christus. Der Vers geht weiter. Indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus oder stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Kehrt um von euren falschen Wegen. Tut Buße. Kommt zu dem Herrn. Und lasst euch eure Sünden vergeben, ehe es zu spät ist. Die Erlösung hat der Herr am Kreuz selbst vollbracht. Und es war ein einmaliges Werk. Johannes 19, Vers 30, Jesus rief aus, es ist vollbracht. Alles war vollbracht. Aber dieses vollbrachte Werk in die Welt hinauszubringen, das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Lebensaufgabe. Wir sollen die Menschen auffordern, Buße zu tun und zu glauben. Und ich möchte es nochmal herausstellen, wir haben nicht die Aufgabe, die Menschen zu bekehren. Das können wir nicht. Die Wiedergeburt ist ein Wunder, was im Herzen eines Menschen vorgeht, worauf wir direkt keinen Einfluss haben. Das tut der Geist Gottes. Der Geist Gottes zieht zum Vater. Das können wir nicht. Und wir haben eine bestimmte Rolle als Werkzeug in diesem Plan, wie und wo. Und das ist ein Geheimnis Gottes. Aber Fakt ist, wir können niemanden bekehren. Und unsere Aufgabe ist es auch nicht zu manipulieren. Unsere Aufgabe ist es nicht, Leute irgendeine Karte zu unterschreiben zu lassen oder in der Evangelisation nach vorne zu rufen oder die Hände zu heben oder sonst irgendwas. Da steht nirgendwo was in der Schrift davon. Unsere Aufgabe ist, Gottes Wort zu predigen, persönlich, als Gemeinde oder in der Evangelisation, natürlich Gespräche anbieten. Aber Bekehrung können wir nicht auf Knopfdruck produzieren, indem man die Hand hebt oder sonst irgendwas. Oder das Licht schummrig macht und vielleicht noch eine Nebelmaschine anwirft oder sonst irgendwas. Wird ja alles Mögliche versucht, um da zu manipulieren. Und dann gehen auf einmal 50, 60 Leute vor und dann nach einem Jahr fragst du, wo sind die 50? Ja, es ist nur einer übrig geblieben. Ja, wird's dann schwierig. Echte Bekehrung ist immer gründlich, ist immer tiefgreifend und hat eine Veränderung des Lebens zur Folge. Und da sind wir Werkzeuge dran. Da dürfen wir mitarbeiten. Römer 10 sagt in Vers 14, wie sollen sie glauben, wenn es ihnen niemand sagt? Das ist also ein ganz wichtiger Vers. Wir sollen es sagen, damit sie glauben können. Zweitens, die Realität. Wie sieht's aus unter den Christen? Vielleicht auch unter uns. Ich habe es eingangs schon angedeutet, dass es doch eine Tragik ist, dass viele, viele, die sich Christen nennen und auch viele Gemeinden, diesem Auftrag nicht mehr nachkommen. Sie haben es jahrelang gemacht und dann irgendwann kam man zu dem Schluss und hat gesagt, es bringt nichts. Es bringt sowieso nichts. Und dabei hat man vergessen, dass manchmal jahrelang, manchmal Jahrzehnte dazu da sind, um nur auszustreuen, ohne dass man Frucht sieht. Und dass dann irgendwann, wenn die selbst nicht mehr da sind, dieser Samen aufgeht und andere ernten werden. Das ist das, was Paulus sagt. Einer hat gesät, der andere hat gegossen, der andere hat geerntet. Gott aber ist es, der das Wachstum gegeben hat. Das vergisst man sehr oft. Wir sind auch geneigt, im Osten des Landes so zu denken. Wir machen uns nichts vor. Ja, wir sind umgeben von Atheismus. Das ist wahrscheinlich das härteste Pflaster, was es gibt. Wahrscheinlich. Und der menschliche Erfolg, wenn man es so sagen darf, ist ja gering. Es sind ja wenige, die zum Glauben kommen. Und manchmal ist man geneigt zu sagen, ach komm, es ist kalt draußen, bleibst du drin, hat keinen Zweck. Wir sind alle geneigt, das so zu denken. Manchmal auch als Gemeinden. Und dann kommt man zu dem Punkt, dass man den Kalender rückwärts studiert und sagt, Mensch, wir haben ja 5 oder 10 Jahre überhaupt nichts Evangelistisches gemacht. Und der Herr möchte, dass wir dort wieder hinkommen, einzeln und als Gemeinden. Ich zitiere nochmal Wolfgang Dück. Die Gemeinde Jesu ist eine Schar Menschen, die nicht nur den Missionsbefehl hört, sondern die auch antwortet, hier bin ich. Nur sprechen wir leider oft nicht mit Jesaja weiter, sende mich, sondern hier bin ich, aber sende meinen Pastor oder sende einen Bruder aus der Gemeinde. Der hat ja vielleicht schließlich studiert und wird dafür bezahlt. Soll der zusehen, wie er klarkommt? Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich muss Geld verdienen, mein Haus bauen, meine Kuh melken, steht hier. Na klar, jeder hat seine heilige Kuh. Jeder seine eigene Kirche, womöglich gleich zu Hause. Sodass du in Zukunft zur Andacht nicht mal mehr aus dem Bett zu steigen brauchst. Fromme Sprüche haben wir jetzt schon an der Wand. Und das Kreuz hängt auch daneben. Ach, das hat man alles sehr schnell hängen. Und eines Tages hängt es einem zum Halse raus. Das Christsein besteht doch nicht darin, dass ich die Wand behänge, sondern Christsein besteht darin, dass Christus der Herr meines Geistes, meiner Seele, meiner Gefühle, meines Verstandes, meines Willens, meiner Hände und Füße, ja meines ganzen Lebens ist. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ein ganzer Einsatz gibt einen ganzen Segen, aber ein halber Einsatz ist ein ganzer Unsinn. Wenn wir den Missionsbefehl ignorieren, ist das Befehlsverweigerung. Und ich sage das, wie gesagt, wieder zuallererst zu mir, weil ich viele Situationen in meinem Leben habe, wie ich es vorhin schon angedeutet habe. Du siehst Leute und sollst hingehen, aber du gehst nicht. Und das ist Verweigerung eines Befehls. Und was ist die Folge davon? Wenn wir vorhin gehört haben, dass Mission und Evangelisation Anbetung Gottes ist, dann bedeutet das, wenn wir es nicht tun, wird Gott nicht angebetet und wird nicht verehrt. Das ist der Umkehrschluss. Nun, was gibt es für Gründe, warum du dem Auftrag nicht nachkommst? Ich möchte der Zeit halber auch wieder das etwas abkürzen. In der schriftlichen Form. Da drüben sind die Gründe ausführlicher. Ich möchte sie hier nennen und vielleicht 1, 2 Sätze dazu sagen. Der erste Grund kann sein, dass uns nicht klar ist, wozu wir Christen da sind. Es gibt Gemeinden, die sind der Meinung, dass man als Christ in dieser Welt nur noch da ist, um etwas zu verwalten. Dass man sich nur unter sich trifft, das Wort Gottes möglichst reinhält, niemand anderen duldet aus einer anderen Denomination und sich dahingehend ergießt als Gemeinde, dass man sich nur noch darum dreht, wovon man sich absondern muss, Und dass man den Schwerpunkt darauf legt, nur unter sich zu bleiben. Nichts anderes mehr. Das kann ein Grund sein. John Nelson Darby, der Gründer dieser Bewegung, wurde mal gefragt, was ist denn wichtiger? Mission, also Evangelisation oder Lehre? Darauf hat er geantwortet, Lehre ist vorzüglich und Evangelisation ist wichtig. Also beides. Und die Vertreter dieser Linie bis heute, eine Gruppierung darunter, macht das gar nicht. Nur für sich. Allein. Lässt es völlig außen vor und das ist aus der Sicht der Schrift nicht richtig. Wir sollen das eine tun, aber das andere nicht lassen. Also ein Grund kann darin bestehen, dass nicht klar ist, wozu wir hier auf dieser Erde da sind. Beziehungsweise, dass wir eine Seite überbetonen und die andere dafür leiden lassen. Zweitens habe ich schon angedeutet, ein falsches Verständnis von Absonderung. Ich weiß nicht, aus welchen Gemeinden ihr hintergründlich alle kommt. Aber aus der Gemeinderichtung, wo ich komme, wo ich zum Glauben gekommen bin, galt langläufig ein aus meiner Sicht, aus jetziger Sicht, falsches Verständnis von Absonderung. Man hat sich abgesondert, nicht nur von bösen Dingen, wie wir sie in der Welt vorfinden, was ja richtig ist, sondern auch von den Menschen. Von den Menschen abgesondert. Man hatte keinen Kontakt mit Arbeitskollegen, man hatte keinen Kontakt mit Nachbarn, keinen Kontakt mit anderen Leuten von Schulkameraden, Eltern oder wie auch immer. Man war auch wieder nur unter sich. Und wenn man in die Evangelien reinsieht, dann sieht man, dass der Herr selbst es anders gemacht hat. Wo ist er denn hingegangen? Zu den Zöllnern, zu den Sündern, zu all denen, wo ich gelernt habe, damit hat man keinen Umgang. Dann muss Jesus ja was falsch gemacht haben, oder? Ich denke eher, dass ich in diesem Moment etwas falsch gemacht habe. Was ist denn, was versteht denn die Bibel unter Absonderung? Absondern bedeutet ja, sich von irgendetwas absondern, fernhalten, damit nichts zu tun haben. Wenn wir das Leben des Herrn Jesus studieren, dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass er sich von der Sünde abgesondert hat, aber nicht vom Sünder. Zum Sünder ist er gegangen und hat Kontakt aufgebaut. Was bedeutet das? Ganz praktisch. Wenn du auf dem Platz deines Ortes, wo du wohnst, auf einer Parkbank einen Menschen sitzen siehst mit einer Flasche Bier in der Hand und er ist vielleicht ein Alkoholiker, dann bedeutet Absonderung nicht, dass du an ihm vorbeigehen sollst. Dann bedeutet Absonderung, wenn du dich dazusetzt, dass du mit ihm redest und ihn als Menschen annimmst, aber nicht auch zur Flasche greifst. Das ist Absonderung. Du hast nicht Teil an den fremden Sünden. Das ist Absonderung. Aber nicht von den Personen. Natürlich müssen wir dann sehen, es sind dann manche, die sagen, ja, jetzt mache ich den Umkehrschluss, ziehe ich draus, dann kann ich ja überall hingehen und treibe mich sonst wo rum. Das meint der Herr natürlich nicht damit. Das Ziel ist immer, wenn ich jemanden gewinnen möchte für das Evangelium, aber nicht, um meinen eigenen Lüsten nachzugehen und zu sagen, ja, ich soll mich von den Menschen nicht absondern, dann kann ich mich ja auch ins Bierzelt setzen. Das ist damit nicht gemeint. Mit dem Ziel, Menschen zu erreichen, darfst du dich sehr wohl auf die Parkbank zu so einem Menschen setzen. Du verunreinigst dich dadurch nicht. Aber wenn er zu dir sagt, komm, ich habe noch eine Flasche, nimm die dazu und wir trinken zusammen, dann wird's brenzlig. Dann nimmst du teil an seinen Sünden. Das nicht. Das ist Absonderung. Von der Sünde, aber nicht vom Menschen. So hat's der Herr Jesus gemacht. Sonst hätte er nie jemanden erreicht. Und wenn wir ehrlich sind, wir würden auch niemanden erreichen, wenn wir das so machen würden. Wenn wir nur aus der Ferne so was hinschmeißen, so ein paar Bücher und zack, und das Traktat und das Heft von Weitem, hier komm, nimm, aber ich will keinen Kontakt mit dir. Das können wir vergessen. Sondern wir werden erst glaubwürdig, wenn die Leute unser Leben sehen, dass wir oft die gleichen Probleme haben, dass wir auch in unserem Leben Schwierigkeiten haben und dass wir nicht besser sind als sie, aber besser dran, weil wir Gott haben, weil wir Christus haben. Ich glaube, das ist ein großes Problem, ein falsches Verständnis von Absonderung. Mangelnde geistliche Einstellung, Weltlichkeit, Wohlstand, das sind alles Dinge, die natürlich völlig lähmen. Hier muss sich jeder selbst hinterfragen, inwieweit er da betroffen ist, wie er den Dingen der Welt Raum gibt in seinem Herzen. Gleichgültigkeit wäre ein wichtiger Punkt. Viele sind so gleichgültig geworden, dass man sagt, das geht eigentlich gar nicht. Auch Christen. Gleichgültig gegenüber Menschen, die verloren sind. Menschenfurcht wäre ein Grund. Und das steckt uns auch drin in unserem Herzen, dass wir Angst haben vor Menschen. Vor Menschenmengen, vor Ungläubigen. Was könnten sie sagen? Wie könnten sie reagieren? Was ist, wenn ich eine Abfuhr bekomme? Ich habe Angst davor. Ich fürchte mich davor. Menschenfurcht ist oft gekoppelt mit der Liebe zur Welt. Also ich schaue dann, was wird die Welt, die Gesellschaft, die Menschen über mich denken? Was werden sie tun, wenn ich sage, dass ich Christ bin auf Arbeit? Und das hält mich dann zurück, davor habe ich Angst und daraus entwickle ich auch eine Art Menschenfurcht. Ein Christ arbeitete 20 Jahre in einem Betrieb und sein Mitarbeiter ebenso. Sie waren tagtäglich an der gleichen Bank, Werkbank, einer links und der andere rechts. Und als der Christ hörte, dass sein Banknachbar gläubig geworden ist, sagte er zu ihm: Mensch, das ist ja wunderbar, du glaubst an Jesus Christus? Ich auch, schon 20 Jahre, da sind wir ja jetzt Geschwister. Und dieserjenige, der zum Glauben gekommen ist, der gerade frisch zum Glauben gekommen ist, der guckt ihn ungläubig an und sagt: Was? Du bist seit 20 Jahren Christ und wir arbeiten 5 Tage die Woche nebeneinander und du hast mir nichts erzählt? Können wir uns vorstellen, wie beschämt er gewesen ist und wie bloßgestellt er war? Manchmal merken wir es nicht, aber das ist oft Realität. Wissen die Leute an dem Ort, wo du stehst, dass du gläubig bist? Nicht nur vom Fisch am Auto, sondern es ist kein Alibi. Fisch am Auto ist kein Alibi, sondern unser Leben. Wissen Sie darum, dass unser Leben ein Leben für den Herrn Jesus ist? Wissen Sie, dass wir Christen sind? Kennen Sie uns als Leute, die in die Gemeinde gehen, die Sonntagvormittag aufbrechen, weil wir einen bestimmten Ort aufsuchen? Wissen unsere Arbeitskollegen, dass wir bestimmte Dinge nicht mitmachen, dass wir über Witze nicht lachen, schon gar nicht über die irgendwo jenseits der Gürtellinie sind, dass wir da einfach nicht mitmachen? Beten wir vorm Essen auf Arbeit? Das sind so kleine Dinge. Das ist gut, wenn Sie es wissen, denn wir sind als Zeugen in diese Welt gestellt. Ja, wir haben Alltagsgeschäfte, es gibt Sorgen, es gibt Arbeit, es gibt Bequemlichkeit. Und viele dieser Dinge rauben uns einfach die Kraft und den Sinn für unseren Auftrag. Aber wir wollen uns davon nicht gefangen nehmen lassen. Wir wollen trotzdem weitermachen. Wir wollen uns jeden Tag daran erinnern, wozu wir auf dieser Erde noch da sind. Anbetung des Höchsten. Und es ist neben Bibellesen, neben Gebet, neben Gemeindebesuch eben gerade Mission, Evangelisation, was Anbetung ist. Weil wir seinen Namen ehren damit. Das möchte ich nochmal betonen, weil das so wichtig ist. Es geht immer um die Ehre Gottes. Jesus Christus sagt in Matthäus 5, Vers 13: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen zu werden und von den Menschen zertreten zu werden. Damals hat man Salz abgebaut, wie heute auch. Und dann gab es Bereiche in dieser Salzmine, das konnte man nicht gebrauchen. Da konnte man das Salz nicht gebrauchen, weil es kraftlos war. Es bedeutet salzlos. Es hatte keine salzende Wirkung. Und man hat es genommen, um Wege zu bauen. Befestigte Wege, unbefestigte Wege. Man hat es wie Schotter hingeworfen und da sind die Menschen drüber getrampelt sozusagen, drüber gelaufen. Und dieses Bild nimmt der Herr hier, um etwas deutlich zu machen. Wenn wir Salz sind, was keine Kraft hat, was fade ist, womit soll es gesalzen werden? Wenn es schon Salz ist, aber kraftlos ist, dann haben wir, um bei dem Bild zu bleiben, den Menschen nichts zu bringen, nichts zu geben. Und sie trampeln über uns hinweg. Oswald Sanders, weiß nicht, wer das von euch noch zu Hause hat vielleicht, aus den DDR-Handreichungen. Ich habe mich mal die Mühe gemacht, um herauszufinden, wer das Buch geschrieben hat. Oswald Sanders. die Bergpredigt als Lebensprogramm. Da steht auf Seite 30 Folgendes. Das Bild vom Salz der Erde führt uns in eine ernste Selbstprüfung. Wirke ich reinigend auf meine Umwelt oder trage ich den Keim des Bösen in mir? Ist mein Leben ein durchschlagendes Zeugnis für Jesus oder bin ich ohne Einfluss auf meine Umgebung? Lebe ich in der rechten Trennung vom Bösen oder bin ich im Rückzug begriffen? Habe ich mich innerlich von Leuten abgesetzt, mit denen doch Jesus selber engen Kontakt hatte? Es ist ein erschreckender und doch heilsamer Gedanke, dass Salz seine Kraft verlieren kann. Dann ist der weiße Glanz noch da, aber der eigentümlich strenge Geschmack fehlt. Das Salz Israels war mit verschiedenen anderen Mineralien durchsetzt. Wurde es Regen oder Sonne ausgesetzt, verlor es leicht den typischen Salzgeschmack, samt der Eigenschaft, Fäulnis zu verhindern. Es war für nichts mehr zu gebrauchen. Für nichts zu gebrauchen ist auch der Christ, der seinen Einfluss verloren hat. Das ist der Fall, wenn er sich unterschiedslos anpasst und mit jenem Strom schwimmt, der in die Gleichgültigkeit gegen Gott mündet. Nur lebendige Christen sind das Salz der Erde. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind das Salz der Erde oder wir sind dazu nicht zu gebrauchen. Und wenn man diesen Maßstab der Schrift ansetzt, wir sind das Salz der Erde, dann muss man sagen, dass sich die Christen als Ganzes im Dornröschenschlaf befinden. Nach einer Evangelisationsveranstaltung, die ziemlich schlecht besucht war, schrieb Jim Elliot in seinem Tagebuch: Ach, warum sind die Streitkräfte Gottes so schwach? Während auf des Feindes Seite so gewaltige Massen stehen. Herr, wie lange willst du deine Macht verbergen? Wie lange willst du zulassen, dass die Menschen gering von dir denken? Setze auch mich in Bewegung und lass mich vom Geist erfüllt sein. Das war sein Gebet. Vielleicht kennt ihr diesen jungen Mann, der zu den Aukas gegangen ist, der sein Leben gegeben hat in die Hand Gottes und ist dort beim ersten Kontakt mit den Aukas ums Leben gekommen, im Regenwald von Ecuador. Es lohnt sich, dieses Tagebuch von ihm zu lesen. Drittens, der Weckruf. Solche Zeiten gab es immer wieder, oder gibt es immer wieder und gibt es immer noch, wo wir als Christen mehr oder weniger vor uns hin dämmern, was den Auftrag angeht. Und wenn man die Kirchengeschichte ansieht, dann merkt man, dass es immer wieder so war. Dass es Hochzeiten gab, Erweckungszeiten, Zeiten des Niedergangs. Und dass eben gerade Erweckungszeiten immer auf Zeiten des Niedergangs folgten. Das ging immer so auf und ab. Und dass diese Zeiten der Lethargie durch Gottes Gnade durchbrochen wurden, weil er Erweckung schenkte. Und ich glaube, wir alle sind uns einig, dass wir heute in einer Zeit leben, wo wir Erweckung brauchen. Ganz dringend brauchen wir sie sogar. Im Jahr 1738 erkannte das auch George Whitefield und er sagte, im blühenden Alter von 24 Jahren, ich liebe solche, die das Wort hinaus donnern. Die Christenheit liegt in tiefem Schlaf. Nichts als eine laute Stimme kann sie aufwecken. Und wer sein Leben kennt, der wird wissen, dass er eine gewaltige Stimme hatte und dass er dieses Freipredigen auch, ich sag's mal in Anführungsstrichen, erfunden hat, damit begonnen hat, dass er sich aufs Feld stellte und zu Tausenden von Leuten redete. Manchmal waren 10.000 Leute dort da und es gab kein Mikrofon wie hier und keine Lautsprechersäulen und was weiß ich nicht alles. Gab's nicht. Und man hat es sogar nachgeprüft. Es hat gestimmt. Er hatte so eine mächtige Stimme gehabt, dass er zu 10.000 Leuten reden konnte und jeder hat gehört, was er gesagt hat. So eine gewaltige Stimme. Und das hat er im Alter von 24 gesagt. Also war so ein richtiger junger Spund. In den Folgejahren benutzte Gott seinen Diener George Whitefield, um eine Erweckung auszulösen, wie sie England und Amerika bis dahin nie gehabt hat. Übrigens ausgehend aus Ostdeutschland. Zinzendorf, Herrnhut. Das ist da die Ecke, wo ich eine halbe Stunde von entfernt wohne. Ich habe mich mal aufgemacht und habe mir das mal angeschaut. Das Grab von Zinzendorf ist alles kaputt und Grünspan und naja, also von den damaligen Zeiten überhaupt gar nichts mehr zu sehen. Aber es hat hier einen Ursprung, in Ostdeutschland. Und jetzt ist Ostdeutschland das gottloseste Land der Welt. Es ist so, der Welt. Im Vergleich zur Einwohnerzahl. Und hier wohnen vergleichsmäßig die wenigsten Menschen, die an eine höhere Instanz, egal wer das sein soll, überhaupt glauben. Das ist hier in Ostdeutschland. Und von hier ging die Erweckung aus, die uns auch erreicht hat. Zinzendorf und dann England, Neuengland, Whitfield, Wesley, Jonathan Edwards, die Brüderbewegung, alles hängt damit drin. Pietismus und so weiter, alles. Alles hängt da bei Zinzendorf mit drin. Dort hat es angefangen und nur ein bisschen vorher noch. Und das brauchen wir wieder. Wir brauchen dieses Wirken Gottes ganz dringend wieder neu. Und deswegen wollen wir bei uns anfangen, wollen uns wachrütteln lassen. Epheser 5, Vers 14 heißt es, wache auf, der du schläfst, und der Christus wird dir leuchten. Der Epheserbrief, an eine Gemeinde geschrieben. Da sind die Christen gemeint. Das heißt, die Christen in Ephesus, die mussten geweckt werden. Da würden wir sagen, Ephesus ist ja eine Vorzeigegemeinde. Denken wir vielleicht an das Sendschreiben auch. Erste Liebe verlassen, dann war es nicht mehr so gut. Hochburg des Okkultismus, viel dunkle Magie, weiße Magie, schwarze Magie, alles da. Mittendrin eine Gemeinde, es geschah Wachstum und so weiter und irgendwann kam die Zeit des Schlafens. Und in diese Zeit spricht Paulus hinein, wach auf, der du schläfst, und der Christus wird dir leuchten. Vielleicht befinden wir uns gerade in einer Situation, wo wir vor uns hindämmern in diesem Bereich. Vielleicht haben wir vieles schleifen lassen, was unsere Beziehungen angeht, was unseren evangelistischen Eifer angeht. Es gibt so viele Möglichkeiten. Die einfachste ist Briefkastenaktionen. Das ist das Einfachste. Das können auch die machen, die unter großer Menschenfurcht leiden. Die keine persönlichen Kontakte haben möchten. Aus welchen Gründen auch immer. Aber das kann jeder machen. Du kannst beten für deinen Nachbarn. Das kann jeder. Das ist Mission und Evangelisation. Bete, dass dein Arbeitskollege zum Glauben kommt. So fängt es an. Hab immer etwas dabei. Immer einen kleinen Stapel Traktate dabei oder Hefte oder evangelistische Bücher, Zeugnisbücher. Immer sowas dabei haben. Und wenn du im Bus fährst, dann lass zufällig ganz einfach ein Traktat liegen auf deinem Platz. Oder wenn du im Bushäuschen sitzt. Und wenn du in der öffentlichen Toilette bist, dann lass dort was liegen. Das sind alles Samenkörnchen. Nutz die Briefkasten, die du vorfindest. Ich habe mal jemanden sagen hören, der geht immer vor ein Aldi, da stehen so viele Fahrräder mit Körben hinten drin. Und der lässt in jedem Korb ein Traktat liegen. Das sind ganz einfache Sachen. Haben wir Erfindungsreichtum? Wir müssen nicht sonst was für tiefgehende Gespräche immer gleich führen. Gut, wenn es stattfindet, das ist wichtig. Aber fangen wir mit solchen kleinen Dingen an. Einzelne kleine Dinge, die bewirken manchmal viel. Es gibt Tausende von Christen, die sagen, ich kam zum Glauben, weil ich dort ein Faltblatt gefunden habe. Ich habe es gelesen und ich bin darüber ins Nachdenken gekommen. Bin dann in eine Gemeinde gegangen, bin dort geblieben, wurde überführt von meiner Sünde und kam zum lebendigen Glauben. Es hat begonnen mit einem kleinen Faltblatt, was einfach dorthin gelegt wird. Das ist Ausstreuen und Gott wird es benutzen. Viertens, Voraussetzungen, um Menschen zu gewinnen. Diese Punkte sollen uns eine Hilfe sein. Was gibt es für Voraussetzungen? Es klingt so hochtragend, aber wenn ich sie jetzt nenne, dann es ist gar nicht so schwer. Das Erste, natürlich, man muss wiedergeboren sein. Das ist, versteht sich von selbst. Ich kann als Selbstblinder niemandem erzählen, wie schön die Farbe grün ist. Geht nicht. Und ich kann auch niemanden aus dem Treibsand ziehen, wenn ich selbst darin gefangen bin und nach unten wegrutsche. Also, das ist eine Voraussetzung, dass ich selbst gläubig, dass ich selbst wiedergeboren bin, um andere Menschen zu erreichen. Das versteht sich von selbst. Zweitens, mein Herz muss brennen. Wir erleben in unserem Leben als Christen auch verschiedene Phasen. Wir haben manchmal was von der ersten Liebe gehört im Gottesdienst. Die erste Liebe, die brennende Liebe. Wobei ich denke, dass es eine zweifache Bedeutung hat. Natürlich eine brennende erste Liebe, die voller Eifer ist für den Herrn. Aber ich glaube, dass da noch mehr dahinter steht, dass es in Form einer Rangfolge auch zu sehen ist. Was liebe ich am meisten? Die erste Liebe. Was liebe ich am meisten? Wenn Gott die zweite Stelle ist, dann ist es die erste Liebe nicht, ist die erste Liebe verlassen, automatisch. Aber wenn Gott immer das Erste bleibt, was ich am allermeisten liebe, dann habe ich diese erste Liebe noch in mir. Und dann muss sie unter Umständen entfacht werden neu. Es geht um eine Rangfolge. Was ist mir am allerwichtigsten in meinem Leben? Und das kann sehr schnell variieren. Ja, dass es nicht mehr Christus selbst ist, sondern dass es etwas anderes wird. Mein Herz muss brennen, denn nur wenn ich selbst brenne, kann ich andere entzünden. Ich habe, glaube ich, hier ein Streichholzbriefchen. Sind hier Rauchmelder? Ich mache es lieber nicht an. Es kann ja sein, dass Rauchmelder sind. Wahrscheinlich ja. Wenn ich diesen Streichholz, so wie er ist, an einen Kerzendocht halte, es wird, da kannst du die ganze Woche so dastehen. Du wirst nichts entzünden. Kein Kerzendocht. Ja, hier.
Ich stehe jetzt da und warte, bis der Docht sich entzündet. Da wird nichts passieren. Also, hat doch gebrannt, der Kerze. Nee, Rauchmelder. Wenn ich aber die anzünde, dauert es wenige Sekunden. Dann brennt der Docht. Sehen wir alle.
So, und das Gleiche gilt im geistlichen Bereich. Wenn ich nicht brenne, wie soll ich jemand anderen entzünden? Hier geht es natürlich nicht um Gefühlsduselei. Die Leute werden sehr schnell merken, ob ich es ernst meine, ob mir an ihnen gelegen ist, ob ich sie lieb habe, um des Herrn Jesus willen. Das werden sie merken. Oder ob ich nur daran interessiert bin, mein Buch loszuwerden oder mein Traktat, damit ich eins weniger habe. Oder mein Kalender. Das merken die. Weil in dieser Welt schert sich kaum jemand um den anderen. Da wohnen Leute in einem Wohnblock zusammen, in einem Eingang, 6 Stockwerke, 12 Wohnungen, und die wissen zum Teil gar nicht voneinander, dass sie überhaupt dort wohnen. Noch nie gesehen, jahrelang. Da interessiert sich keiner für den anderen in dieser Gesellschaft. Nur wenn es um einen persönlichen Profit geht, dann wird der Nächste interessant. Aber auch nur so weit, bis er mir einen Dienst getan hat und ich Profit draus geschlagen habe, dann ist er wieder vergessen. Das ist die Gesellschaft. Und wenn wir es als Christen so machen, dass wir den Menschen mitteilen, wir wollen eigentlich gar nichts von dir, wir wollen nur, dass du in die Gemeinde kommst und dass du dich bekehrst, dann werden wir nichts ernten. Wenn aber die Menschen merken, dass wir an ihnen interessiert sind, an ihnen persönlich und dranbleiben, das ist mühsam und es kostet Zeit und das ist nicht einfach und du hast Rückschläge und du hast Anfechtungen und du wirst auch Tränen vergießen. Aber wenn wir das tun, dann werden die Menschen merken, an denen ist was anderes. Es hat mal eine ältere Frau, hat mal jemand aus unserer Gemeinde gefragt, die ihr immer in der Drogerie Sachen besorgt hat, Seife und Zahnpasta, weil sie selber nicht mehr konnte, hat irgendwann gefragt, aus welchem Grund helfen Sie mir? Aus welchem Grund? Hat nichts gesagt, dass sie gläubig ist erstmal. Sie wollte erstmal eine Beziehung aufbauen, wollte helfen, praktisch helfen. Und irgendwann kam der Punkt, wo diese Frau, diese alte Frau, Atheistin, gefragt hat, mir geht etwas nicht aus dem Kopf. In dieser Welt hilft sich keiner. Warum helfen Sie mir? Und dann konnte sie ihr Zeugnis geben. Weil Jesus Christus mich liebt. Weil er mir geholfen hat. Deswegen helfe ich Ihnen. Christus hat mir geholfen. Hat mich befreit. Hat mich gerettet. Hat mich zum Kind Gottes gemacht. Und das ist mein Beweggrund, Ihnen zu helfen. Thema Nächstenliebe. Und so erreichen wir die Herzen der Ungläubigen. Natürlich ist es immer unterschiedlich. Wir haben in der Gemeinde eine jüngere Frau, die ist Ende 30, Mitte bis Ende 30, die kam zum Glauben auf die sanfte Art. Ich sag's mal in Anführungsstrichen, sanfte Art. Ja, die hat einen Kurs mitgemacht, sie hat erstmal angefangen, sich damit zu beschäftigen, mit dem Glauben, hat ein Neues Testament bekommen, hat darin gelesen, hat den Glaubenskurs mitgemacht und irgendwann kam sie zu dem Punkt, dass sie erkannt hat, dass sie verloren ist, dass sie Rettung braucht und wurde gerettet, der Herr hat sie gerettet und sie wohnen im Nachbarort bei uns. Sie sind Pflegeeltern, sie bringen sich in der Gemeinde ein, sie macht Kinderarbeit. Sie ist auch in diesem Zeugnisbuch damit drin, Lebenswende. Das einzige Zeugnisbuch aus dem Osten für den Osten. Könnt ihr euch angucken, das gelbe Buch da drüben. Da sind 10 Zeugnisse von Ostdeutschen für Ostdeutsche. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, diese junge Frau, die ist jetzt Mitarbeiterin in der Gemeinde und so weiter. Und sie kam auf den, ich sag mal, sanften Weg zum Glauben. Und dann haben wir einen Bruder, der ist jetzt 68. Der kam vor 10 Jahren, kam der zum Glauben. Und er ist das ganze Gegenteil. Er hat gesagt, ich brauchte die ganze Breitseite, sonst hätte ich gar nichts verstanden. Der kam in die Gemeinde, hat schon jahrelang ein evangelistisches Faltblatt bekommen, das Wort für heute. Hat er auch gesammelt, aber war nie gläubig. Hat eine Einladung bekommen zur Evangelisation, war an dem Abend da und hat sich in dieser selben Nacht bekehrt. Aus dem Okkultismus raus. Absolut finstere Mächte waren dort im Spiel. Am nächsten Tag kam er in die Gemeinde. Sonntag war das dann früh und hat gesagt, er hat das, was wir am Freitagabend gesagt haben, zu Hause früh um 3 gemacht, hat sich hingekniet, hat ein Blatt Papier genommen, hat seine Sünden aufgeschrieben, die ihm bewusst waren, hat um Vergebung gebeten, hat Jesus sein Leben übergeben. So, dann kam er in die Gemeinde am Sonntag früh und hat gesagt, wie geht's weiter? So, dann haben wir uns mit ihm hingesetzt und haben die Hintergründe erfahren, wo er raus ist. Und dann haben wir zu ihm gesagt, so, pass auf, jetzt gehst du nach Hause nach dem Gottesdienst, nimmst dir eine Kiste, sammelst alles ein, was du an okkulten Sachen zu Hause hast, Bücher und so weiter. Und dann sind wir zu ihm hingefahren und dann bringt er 3 große Einkaufsstiegen raus zum Auto. Voll mit Büchern über Pendeln und Okkultismus und die ganze Palette. Er hatte auch Kontakt gesucht über das Pendeln und so weiter. Also er war, naja. Dann sind wir rausgefahren zu einem Bruder, der auf dem Land wohnt und haben alles verbrannt. Und das war die Probe aufs Exempel. Meint er es ehrlich? Er hat jedes Buch einzeln ins Feuer geworfen. 5-6 Stunden nach seiner Bekehrung. Und das war ein Beweis, das war es echt. Er meint es ehrlich. Das waren tausende Euros, hat er gesagt. Der hat dann da gestanden und hat gesagt, weißt du, was ich hier gerade verbrannt habe? Das waren tausende Euros. Und das Amulett noch rein und das, den Pendel reingeschmissen ins Feuer und. Und das Buch und den Wälzer und das Lexikon und so weiter. Er hat alles zusammengesucht. Er musste es tun. Es hätte ihn eingeholt wieder irgendwann. Und er sagt mir immer wieder, er ist ein sehr treuer Mann, er ist in unserem Ort unterwegs, er hat ganz viele Kontakte. Und er sagt mir immer wieder, er braucht, wenn er zurückdenkt, er brauchte die ganze Breitseite von Gott. Er musste ihm begegnen in seiner absoluten Heiligkeit und in seiner, also von der Person her, absoluten Sündhaftigkeit. Sonst hätte er es nicht verstanden. Und so arbeitet Gott. Bei manchen eher sanft und bei den anderen rigoros. Das ist das Wirken des Geistes, unterschiedlich. Das Ziel ist immer das Gleiche, die Bekehrung und die Wiedergeburt. Aber dort, wie man dorthin kommt, das ist unterschiedlich. Es gibt also kein Schema F. Die Bekehrung und die Wiedergeburt ist immer gleich. Aber der Weg dorthin ist unterschiedlich. Nur, dass ihr das auch wisst für die Praxis. Dass man nicht nach einem bestimmten Schema vorgehen kann und es muss so jetzt sein. Es geht nicht. Es ist immer unterschiedlich. Also, wir müssen brennen, dass wir andere entzünden können. Römer 12, 11 spricht vom Brennen im Geist, Brennen im Heiligen Geist. Der Geist Gottes soll also Raum in uns haben. Hat nichts mit charismatischem Denken zu tun oder so. Wir verstehen das richtig, dass man da irgendwie jetzt besonderen Wert auf den Geist Gottes legt. Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber der Geist Gottes soll in uns Raum gewinnen. Und das meint die Bibel mit brennend im Geist. Nicht irgendwie hier schweben und dann hier rückwärts umfallen. Das wissen wir alle, dass das alles nix und nicht gut und kommt vom Geist von unten. Wir wollen es richtig verstehen, so wie es die Schrift sagt. Augustinus war es, der es gesagt hat, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. So, jetzt kommen wir zum Schluss. Was mir noch wichtig ist, wir hatten also Voraussetzungen, um Menschen zu gewinnen. Ich muss wiedergeboren sein, mein Herz selbst muss brennen. Und dann, was mir hier noch wichtig erscheint, ist, erkenne den Wert einer Seele. Wie erkennt man den Wert einer einzelnen Seele? Der Mensch an sich, hat mal jemand ausgerechnet, von seinen Materialien ist nur ein paar Euro wert. Wasser, ein Großteil, ein Teil Magnesium, Eisen, ein paar andere Dinge noch, die da eine Rolle spielen. Materiell, hat das ausgerechnet, kommen da 5 Euro oder so zusammen oder 6 Euro. Aber das ist ja nicht das, was den Menschen ausmacht. Das ist das, was die Evolution sagt, ja. Da ist der Mensch nichts wert. Das ist nur ein Glied in der Kette. Und wenn er weg ist, dann kommt die nächste höhere Stufe, der, was weiß ich, Avatar oder wie das heißt. Das ist Evolution, aber da gehen wir nicht nach. Sondern wir glauben daran, dass der Mensch, dass die menschliche Seele einen Wert hat. Und die menschliche Seele, das ist ein schwieriges Thema, weil du hast auf der einen Seite den Sündenfall, wo der Mensch in den Abgrund gerissen worden ist und wo von dem Wert des Menschen augenscheinlich kaum etwas zu sehen noch ist. Zumindest aus geistlicher Sicht. Aber auf der anderen Seite hast du den Fakt, dass Gott sagt, ich sende meinen Sohn für die Menschen, weil sie mir wert sind, dass ich sie retten möchte. Also diese beiden Dinge, die prallen so ein bisschen aufeinander, aber sie stimmen beide. Der Mensch ist nach unten gerissen worden und von einem ursprünglichen Bild der Schöpfung ist nicht mal ansatzweise was zu sehen und trotzdem ist er noch die Krone der Schöpfung. Und wert, dass er gerettet wird. Und wenn wir jetzt das aus diesem Blickwinkel heraus betrachten, nämlich vom Blickwinkel des Kreuzes, dann wird uns bewusst, dass eine Seele, was eine Seele wert ist. Nämlich Sie wird darin bemessen, was ein anderer bereit ist, für sie zu bezahlen. Sie misst sich also daran, was Gott bereit war, für sie zu bezahlen, auszulösen. Womit wurden wir ausgelöst? Mit dem Sohn Gottes. Mit dem Sohn Gottes selbst. Bist du ausgelöst worden, bin ich ausgelöst worden. Das gibt uns unseren Wert. Weil Jesus für uns starb. Paul Fleming von der NTM ist der New Tribes Mission gewesen. Er ist ja beim Herrn. Als er in den Dschungel ging, sah er etwas und er schrieb, ihr Haar war verblichen, ihr Gesicht schmutzig und voller Pusteln, ihre Kleidung war fleckig und zerrissen. Paul war von ihrem Anblick abgestoßen und er wandte sich ab. Als er wegging, wurde er von der Erkenntnis überwältigt, dass diese Frau, vor der er floh, eine Seele hatte. Später schrieb er, seit dem Tag hatte ich einen tiefen Eindruck davon, dass Gott nicht um diesen alten fleischlichen Körper besorgt war. Er interessiert sich für die Seele, denn sie hat ewigen Wert. Würden wir uns doch den Wert einer verlorenen Seele bewusst machen, könnten wir doch tiefer in Gottes Herz sehen, dann würden wir erkennen, wofür er sein Leben gab. Ich glaube, es war John Piper, der mal gesagt hat, der Mensch ist das einzige geschaffene Wesen, was einen Anfang hat, aber kein Ende. Ein Anfang, die Zeugung, der Mutterleib, aber kein Ende, er stirbt nicht. Der Mensch stirbt nicht. Er wird ewig leben. Fragt sich nur wo. Und das soll uns Anreiz sein, hinauszugehen. Dann gibt es noch mehrere Hilfen. Beten wir und gehen wir los. Gehen wir los. Bleiben wir nicht bei der Theorie stehen, sondern gehen wir einfach in unserer Schwachheit. Der Herr stellt sich zu uns. Es ist sein Wille, dass wir das tun. Und er wird uns helfen. Und wenn wir jetzt sagen, ich würde gerne gehen, aber ich weiß nicht wie, geh einfach los. Der Herr wird dir zeigen, was du tun sollst. Du hast Kontakte, du kennst Leute, du weißt, was du tun sollst, du weißt, wo die Bestellkarten liegen, du kennst die Internetseiten vom Missionswerk Heukelbach und wie sie alle heißen, wo man bestellen kann. Gibt's sogar noch kostenlos. Wir haben so viele Möglichkeiten. Nutzen wir die Zeit. Nutzen wir es, solange es heute heißt. Ich möchte abschließen. Gäbe noch mehr zu sagen, aber ich möchte es abschließen jetzt. Mit einem Auszug aus der letzten öffentlichen Rede von William Booth. Das ist der Gründer der Heilsarmee. Und zwar hat er die gehalten im Mai 1912. Und er hat gesagt, solange Frauen weinen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange Kinder Hunger leiden müssen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange Menschen ins Gefängnis müssen, rein und raus, will ich kämpfen. Solange es Mädchen gibt, die auf der Straße unter die Räder geraten, will ich kämpfen. Solange es eine Seele gibt, in der das Licht Gottes noch nicht scheint, will ich kämpfen. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Das waren seine letzten Worte. Hier ist ein Bild, wenn ihr das erkennen könnt, die letzten Worte dieses Mannes. Und damit möchte ich auch schließen. Stell dir vor, der allmächtige Gott will die Menschen rufen, mit denen er die Ewigkeit verbringen möchte, mit denen er den Himmel bevölkern möchte. Und er will dich und mich dazu gebrauchen, dass sie zu ihm finden. Gibt es ein größeres Vorrecht? Deshalb gehen wir los. Die Zeit drängt. Lass uns beten. Wollen wir aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken für den großen Auftrag, den du uns anvertraust. Danke, dass du uns gesandt hast in diese Welt, um deinen Namen zu verkünden. Es gibt kein größeres Vorrecht. Und wir sind so dankbar für dieses Vorrecht, für dieses Privileg, dir dienen zu dürfen. Und wir danken dir auch, dass du uns in deinem Wort immer wieder Mut machst, das zu tun. Aber wir wollen dich auch um Vergebung bitten, wo wir diesbezüglich eingeschlafen sind. Danke, dass du ein Gott des Neuanfangs bist und dass wir dich um Vergebung unserer Schuld bitten dürfen und dass du uns wieder aufhilfst. Und wir wollen dich bitten, dass du in uns neu diesen Drang entfachst, dass wir die Menschen sehen mit deinen Augen, dass sie eine Seele haben, die kostbar ist und dass wir hingehen, um ihnen von dir zu berichten, dass du sie erlösen kannst, dass du sie befreien kannst, dass du die Antwort bist auf alle Not im Leben. Bitte hilf uns dabei und gib uns Kraft und gib uns Mut und gib uns Freude, gib uns die rechte Art dazu. Herr Jesus, bitte segne das alles. Wir bitten dich Und dann jetzt auch noch mal für unser Beisammensein und erbitten auch deinen Segen, wenn wir auseinandergehen, dann danke, dass du da bist. Gelobt sei dein Name. Amen.